für die, die es nicht wissen, aber die Nachricht geht so schnell durch die Welt, dass oft man es selber noch nicht weiß, was alle Welt weiß, dass Jabulani Dube, seine Frau, gestorben ist. Ganz unerwartet, am 30. Juni. Wir hatten Jugendfreizeit, noch nie so viele Jugendliche da gehabt, einige rechnen zwischen 7.000 und 8.000. Da waren aber, war ein Tag, wo es mehr waren, circa 9.000. Und wir sind dem Herrn dankbar für sein Wirken und Sarafina, das ist Jablan, seine Frau, die haben einen kleinen Laden und da arbeitete sie. Und dann kam sie zu einer Mitarbeiterin und sagt, ist es verkehrt, wenn ich die Kinder zu Hause lasse, die Jugendlichen, und ich gehe selber zu der Kinderfreizeit? Dann hat die Mitarbeiterin gesagt, nein, das ist nicht verkehrt. Dann ist sie hingegangen und hat die Jugendlichen zu Hause gelassen. Und die hat dann gearbeitet, sie war beim Kochen, die lief hin und her, als ob sie kerngesund war. Und schaute mal auf die Uhr, sie sagt, wir dürfen nicht eine Minute spät sein. Uns darf nichts verloren gehen. Kein Wort. Und als alles vorüber war, da ist sie nach Haus und bekamen dann gleich die Nachricht, dass sie schwer krank ist. Und dass der Mann hat gar nichts gewusst. Der war noch auf Sisabantu, der Jablan. Aber er fühlte sich innerlich gedrungen, um hinzugehen nach Hause. Dann hat einer gesagt, darf ich mit dir fahren? Da sagte, nein, ich warte nicht. Ich muss jetzt nach Hause. Und hatte keine Ahnung von dem, dass seine Frau plötzlich erkrankt war. Und als er zu Hause ankam, da sagten sie gleich, nimm die Mutter zum Spital. Und unterwegs hatte sie schon Atemnot. Sie sagte zu ihrem Mann, fahr doch schneller. Und in der ganzen letzten Zeit hat sie immer vom Tod geredet. Dann hat sie ihrem Mann auch gesagt, du, wenn du deine Hemden suchst, dieses, wo du sie finden wirst, und wenn du deine Hemden dort in der Garderobe tust, dann findest du sie da und da. Er sagt, warum sagst du mir dies alles? Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mal nötig. Und dann bekamen wir die Nachricht, dass er sie zum Spital fuhr. Ich wollte gleich hinfahren. Unterwegs traf ich meinen Schwiegersohn. Und ich sagte, du, stopp, jetzt sollst du mich fahren. Aber jetzt gibt es keine Geschwindigkeitsgrenze mehr. Nichts, du fährst so schnell wie du kannst zum Spital. Und dann jagten wir dorthin. Und als wir dort ankamen, fragte der Chefarzt, um mich mit mir zu reden. Und er sagte, es tut mir leid, sie lebt nicht mehr. Sie ist gestorben. So plötzlich kann es kommen. Heute noch ganz gesund und morgen bist du nicht mehr da. Es wird ihm natürlich schwer, er ist allein zu Hause, er lebt mit seiner Frau, die Kinder sind schon alle erwachsen und aus dem Haus geflogen. Dann fühlen die Männer das mir. Mir ist es gut gegangen, ich habe ein halbes Dutzend Töchter, das ist gut. Und dennoch die Schwiegersöhne dabei. Dann ist das eine große Hilfe, trotzdem man es fühlt. Mein Haus ist groß und oft ging ich ins Haus hinein und konnte sie nicht suchen, wo sie war. Es sind viele Zimmer. Dann rief ich nur Kay und dann antwortete sie. Und dann ging ich ins Haus und da wollte ich sie wieder rufen. Und plötzlich, sie lebt ja nicht mehr in dieser Welt. Das ist wie ein Dolch ins Herz. Das weiß nur der, der selber erlebt hat. Aber Gottes Treue ist so groß, dass man nur darüber staunen kann. Er sagt, Witwen und Waisen, bin ich Vater, bin ich Mann und so weiter. Und ihr Gott, er trägt uns tatsächlich auf Adlersflügel, dass wir staunen müssen. Man geht durchs Haus, geht in den Gang und du fühlst dich buchstäblich getragen von Gottes Gegenwart und Gottes Kraft. Das ist die, die nun heimgegangen ist. Ist doch wunderbar, wenn eine am letzten Teil seines Lebens am feurigsten ist. Das ist wunderbar. Und gestern rief die Polizei an, habe ich erzählt von dem jungen Burschen, dass sie einen Kriminellen hätten, der schon in seinen jungen Jahren ein Krimineller war, aber wegen seinem Alter noch nicht ins Gefängnis getan werden konnte. Aber ein gewaltiger Verbrecher. Nun hat er das Alter erreicht, ist er volljährig. Inzwischen hat er so viel wieder verbrochen, dass die Polizei sagt, der kann lebenslang im Gefängnis sein. Ob sie ihn nach Sisabantu bringen könnten. Und heute Morgen riefen sie an, dass die Polizei dort war. Und die Polizisten, die sagten, sagt mal, was macht ihr mit den Menschen? Wie gelingt es euch, das Leben dieser Menschen vollkommen zu verändern? Was sie nicht können. Und darum öffnen sie all die Gefängnisse und die Mitarbeiter können hin und predigen. Und die Regierung hat schon neue Gesetze gemacht wegen die jungen Mitarbeiter. Es ist wunderbar. Und sie sagen, erstaunlich, er ist heute Morgen gekommen und er scheint zu begreifen, worum es geht. Sie hatten uns wissen lassen in der vorigen Woche, dass sie den Fürsten der Kriminellen und Verbrecher Südafrikas bringen. Er ist ihr König. Aber sie nennen es General. Er ist ihr General. Im Gefängnis arbeiten sie genauso wie in der Armee. Das hat alles ihren Rang. Wenn du zu 26 Gruppe gehörst, heißt du 26. Die begrüßen sich so, fertig. Und jeder weiß, wohin die gehören. Die haben mit Geld zu tun. Die brechen ein in den Banken, Läden und so weiter. Wird einfach so gemacht. Also 6. Das bedeutet Gruppe 26. 27 einfach so. So begrüßt man sich. Das sind die Homosexuellen. Ich wünsche keinen von euch, vielleicht ist es anderes in euren Gefängnissen. Das sind Hurenhäuser und Homosexuellenhäuser. So, das sind die Homosexuellen. 28, das sind die Blutdürstigen. Wenn du nicht parierst, schneiden sie, deine Kehle wird durchschnitten oder wirst einfach geköpft. Es ist erstaunlich, was hinter den Kulissen, hinter den Gittern geschieht. Und keiner weiß davon. Und vielleicht brauchen wir es auch nicht zu wissen. Und heute Nachmittag riefen sie an, wir haben es nicht gewusst, dass der Fürst der Kriminellen Südafrikas auf Sisabantu schon einige Tage ist. Und er bereinigt wunderbar sein Leben. Er ist ein Mischling, ein Halber zwischen Weiß und Schwarz. Und spricht Afrikaans. Und darum ging er nicht zu unseren jungen schwarzen Mitarbeitern, sondern zu Tobi Vermaak und kam zu ihm in die Seelsorge. Und er hat es nicht gleich gemeldet. So wussten wir nicht. Sie hatten uns gesagt, dürfen wir den Fürst der Verbrecher Südafrikas bringen? Wir sagten gerne. Und dann kamen sie. Sie sagen, aber sagt mal, was ist euer Geheimnis? Wie könnt ihr diese Menschen so umwandeln in solch kurze Zeit? Und das Erstaunliche ist, dass sie zum Beispiel diesen jungen Burschen, der das Alter nun erreicht hat, dass sie zu uns gesagt haben, wenn der sich bekehrt und sein Leben sich verändert, ist er frei, braucht er nicht wieder ins Gefängnis. Und so gibt es viele, die aus den Gefängnissen kommen. Darum haben sie alle Gefängnisse bei uns geöffnet, dass die Mitarbeiter dorthin gehen können und das Evangelium verkündigen. Das ist wunderbar. Und sie können es nicht verstehen. Sie sagen, aber wie macht ihr das bloß, dass die Menschen sich so verändern? Und das Geheimnis ist Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis, ein Mensch, der gegen Sündenbekenntnis gibt, Da steckt viel Faules in deinem Leben. Das will er nicht ans Licht bringen. Wir hatten einen Satanisten. Aber vor dem ich weitergehe, ich habe Gruppe 26, 27, 28 erwähnt. Die sind aber alle vereint mit den Drogen. Die Drogen verbinden sie. Erstaunlich, wie viel Drogen in den Gefängnissen hineingeschlichen werden. Dazu habe ich aber jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Vielleicht, wer mal Zeit hat zum Urlaub, der kann hin und diesem jungen Menschen, Mitarbeiter fragen, wie das geht. Und Drogen und Satanismus. Der Satanismus, der nimmt Überhand. Aber Gott wirkt so gewaltig unter diesen Leuten, dass neulich in der Zeitung sie geschrieben haben, wir haben doch religiöse Freiheit in Südafrika. Und wie ist es möglich, dass bei Sisabantu so gegen den Satanismus gegangen wird? Das soll doch erlaubt werden. Die Regierung, die hat gefragt, dass doch die Kirchen mithelfen, eingreifen. Denn es nimmt Überhand in den Schulen Satanismus. Und wenn die Satanisten, die können irgendetwas tun. Das sind schlimme Menschen. Aber wir sind Gott dankbar, dass er auch unter diesen Satanisten so arbeitet. Wir hatten einen Satanist, der war sehr hoch im Satanismus. Der war ein Weißer. Den habe ich zu mir genommen. Der hat seine Nichte, seine Bruderstochter umgebracht. Und zwar wunderbar, als er zum Glauben kam und wir mit der, wie nennt man das Höchste von der Polizei und Gericht, mit denen sprachen. Und er bekannte, dass er die Tochter seines Bruders ermordet hatte. Und dass er das bekannte. Sie sagten, er sollte kommen und er ist freigesprochen. Und dann sagte ich ihm, du, komm du mit mir. Wenn ich irgendwo ging, nahm ich ihn mit. Ich dachte, das tut gut, wenn er die Verkündigung hört. Und dann sagt er mir, wo werde ich schlafen? Ich sage, du schläfst bei mir im Zimmer. Immer hat er mit mir im Zimmer geschlafen. Und nach einiger Zeit konnte es nicht mehr länger ertragen. Ärgerlich und wütend sagte er mir, ich muss dir was bekennen. Ich wollte dich umbringen. Ich wollte dich töten. Und du nimmst mich immer mit und ich muss mit dir schlafen, immer im selben Raum. Und ich habe fest geschlafen. Ich habe ja gar nichts davon gewusst. Aber das hat diesen Mann verärgert. Und er sagt, wie ist das möglich, dass du dich nicht fürchtest vor mir? Ich will dich töten. Und du nimmst mich mit in dein Schlafzimmer hinein. Der in uns ist, ist ja größer als der, der in der Welt ist. Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Er geht herum wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht der Löwe. Er benimmt sich nur wie ein Löwe. Der Löwe Judas ist Jesus. Das ist der echte Löwe. Der Satanas, der geht nur umher wie ein brüllender Löwe. Aber der rechte Löwe ist Jesus Christus. Nun, lieben Freunde, ich glaube, ich habe euch jetzt schon genug erzählt. Nachrichten aus Südafrika. Nun, heute Morgen habe ich plötzlich gestoppt und aufgehört. Denn die Zeit war um. Aber jetzt möchte ich fortfahren, wo ich aufgehört habe. Ich habe ja von den drei Mengen gesprochen. Zwei, der dritte ist Billy Graham. Und über den ich gesprochen habe heute Morgen, war Templeton. Sag mal, haben wir schon gebetet? Noch nicht. Komm, wir beten dennoch. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wieder beisammen sein können. Sei du in unsere Mitte, gehe du durch unsere Reihen, erreich klein und groß. Auch die, die in ihren Augen groß sind, aber doch in deinen Augen sehr klein und nichtig. Rühre unsere Herzen an. Schenk uns deine unmittelbare Gegenwart, dass jeder spüren kann, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott in unserer Mitte ist. Und wirke über Bitten und Verstehen, Herr Jesus. Amen. Nun zu unserem Text. Unser Text, Amos 4, Vers 12. Darum, so bereite dich Israel und begegne deinem Gott. Bereite dich Israel und begegne deinem Gott. Das Wort bereite dich, Israel, im Hebräischen ist kun. Das hebräische Wort kun. Das finden wir ein paar Mal in der Bibel. Und den hebräischen Kun, bereite dich, bedeutet, um festzustehen. Fest sein, gut gegründet, verankert sein, Bestand haben. Zuverlässig sein. Bereitet im Sinne von wahr. Das bedeutet kun im Alten Testament. Auch im Exodus finden wir das Wort ach. 21 bis 22, Exodus, das 2. Mose. Das Opfertier im Lande. Pharao sagte ja, Opfertier im Lande. Dann sagte Mose, es ist nicht statthaft oder richtig, nicht geschickt, hat keinen Bestand, keinen Kuhn, um es hier zu tun. Er sagt, es ist nicht richtig, Kuhn, nicht geschickt. Dann finden wir es auch in Sprüche 4, 23 und 26. Ich hoffe, dass dieses für euch nicht langweilig ist. Da heißt es in Sprüche 4 von Vers 23. Das wollte ja jeder wissen, was da geschrieben steht. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein lästes Maul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick geradeaus gerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebene Bahn gehen. Und alle deine Wege seien gewiss. Alle deine Wege seien kuhn. Wenn man das hält. Ich habe es nur schnell gelesen. Es wäre gut, wenn du zu Hause und daheim die Bibel nimmst und liest. Und darüber nachdenkst. Und dann im 2. Mose, Exodus 19, Vers 10 und 11 und 15, sagt Gott zu dem Mose, geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen, dass sie bereit sind, das ist kuhn. Das ist cool. Sich waschen, reinigen die Kleider und darin feststehen. Einiges, ich möchte noch eines zurückgreifen und erwähnen. Diese hochgestellte Satanist, der sagte mir, bei den Satanisten ist alles erlaubt, du darfst Jesus Christus annehmen als dein Herrn und Heiland. Da haben sie nichts gegen. Du kannst im Chor singen, du kannst beten, du kannst zur Kirche gehen, aber eines darfst du nicht. Du darfst nicht deine Sünden bekennen. Wenn du die bekennst, dann töten wir dich. Kapiert ihr das? Versteht ihr das? Könnt ihr nun verstehen, warum in der Christenheit so die Menschheit so gegen das Bekennen der Sünden ist? Da arbeiten sie hundertprozentig mit dem Satan. Und sie sind gute Satanisten. Die Sünden nicht bekennen, ist ein Geheimnis. Und warum bekennen sich bekehren sich die Kriminellen in solchen Zahlen? Warum wird der Prinz, der General der Verbrecher Südafrikas in kurzen Tagen ergriffen und bereinigt sein Leben? Die erfassen es, aber die frommen Christen nicht. Dann nimm den Herrn Jesus nur an als deinen Heiland, dann ist alles vorbei. Aber es ist noch alles beim Alten. Und vielleicht sündigst du schlimmer jetzt, als was du vor dem gesündigt hast. Wenn ihr mal in Südafrika seid, dann fragt den Chell Olsen, dass er euch sein Zeugnis gibt. Seine Eltern, besonders seine Mutter, war sehr entstellt darüber, dass er sich bekehrte. Dass er nun Christ wurde. Nun spielten, werden keine Mädchen mehr in seinem Leben eine Rolle spielen. Jetzt wird er abnormal sein. Und dann hat er den Herrn Jesus aufgenommen. Und er sagt, nachdem hat er gesündigt wie nie zuvor. Nachdem er den Herrn Jesus aufgenommen hat. Bis er erkannt hat, ich muss zu Jesus kommen mit meinen Sünden, dass Jesus mir vergibt, dadurch wird die Macht des Satans gebrochen. Aber bedecke die Sünden, dann steckst du noch in der Finsternis. Und dann kann der Satan dich ja noch an der Nase herumführen. Und darum hat die Christenheit so wenig Vollmacht in der Welt, in dieser Zeit. Vor 2000 Jahren sagte der Herr Jesus, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Wie weit sind wir gefordert mit dem? Die Moslems sagen, sie kommen viel weiter als wir. Wir haben noch nicht begriffen, wofür Jesus gekommen ist. Wir haben noch nicht begriffen, warum er Jesus heißt. Er soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Aber unser Jesus hat nichts zu schaffen mit unseren Sünden. Gar nichts. Vielleicht waren wir krank und haben um Heilung gebeten und sind geheilt worden. Aber wir gehen mit unserem Ärger, mit unserer Bitterkeit, Bosheit weiter. Fahren wir fort und wissen nicht, warum er Jesus heißt. Er ist der Retter von unseren Sünden. Nun hier in Amos, in Sprüche heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, sei nicht halbherzig dabei, nicht lau, nicht faul, mit allem Fleiß, daran, daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Schlimm, wenn Gott uns ein Lästermaul schenkt. Wenn wir unsere Zunge nicht beherrschen können, dann haben wir keinen Mund, sondern ein Maul in Gottes Augen. Nichts weniger als ein Maul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Die alten Katholiken, die Mütter, die hatten ja das so wie die Pferde, konnten sie nicht zur Seite schauen. Da ging der Mann auf die Straße und schaute nicht die Mädchen an. schlimm, wie es aussieht in der christlichen Welt. Wir haben von Porno nur erwähnt, aber dass der Christ, ein verheirateter Mann, sich die Frauen und Mädchen anschauen kann, das ist eine schlimme Sache. Und dann sogar die Unverheirateten, die keusch leben sollten. Lass deinen Fuß auf ebene Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Kuhn, bereite dich, deinen Gott zu begegnen, mit allem Fleiß sei dabei. Ein Ziel in deinem Leben, Gott, nicht nach links oder rechts blicken, sondern den Blick nur auf ihn gerichtet haben. Von ihm träumen, von ihm lesen, zu ihm schreien in der Nacht. Gott. Nun haben wir über zwei Männer Gottes geredet, von denen man erwartete, dass sie die ganze Welt, nicht nur Amerika, in Bewegung bringen werden. Und die größten Männer Gottes sein in den nächsten Jahrhunderten. Die Gemeinde Jesu Christi am meisten beeinflussen wird. Und als ich heute Morgen von Templeton erzählte, seine Autobiografie, Abschied von Gott, habe ich gestoppt. Nun möchte ich da weitergehen. Gegen Ende von Templetons Leben im Jahre 2001, ist nicht lange her, da war es ja 2000, ist sein 2001, hat ein sehr bekannter Journalist namens Strobel ein Interview mit Dr. Charles Templeton gehabt. In dieser Zeit war sein Buch Abschied von Gott bereits geschrieben. Und Templeton war 84 Jahre alt in jener Zeit. Im Laufe des Gespräches verteidigte sich Charles Templeton mal wieder energisch seine Gottesverleugnung, seine Ablehnung der Bibel gegenüber. Da war offensichtlich kein Spalt in der Verpanzerung seiner verhärteten Seele. Sie war hart, granithart, kein Spalt. Er war sich seine Sache gewiss. Doch dann richtete Strobel die Aufmerksamkeit des alten Herrn auf Christus. Wie wurde er jetzt, Jesus, in dieser Phase seines Lebens einschätzen und beurteilen? Strobel sagt, erstaunlicherweise wurde Templetons Sprache gleich weiche. Seine Stimme nahm eine wehmutsvolle und besinnliche Tonlage an. Und dann, man kann es kaum glauben, sagte er, Jesus war der größte Mensch, der je gelebt hat. Er war ein moralisches Genie. Seine sittliche Gesinnung war einzigartig. Er war der in sich weiseste Mensch, dem ich je in meinem Leben begegnet bin. Und in all meinem Lesen gefunden habe. Seine Hingabe war vollkommen und führte so zu seinem eigenen Tod, siehe zum Schaden der Welt. Wir sagen, das war unsere Rettung, aber für ihn war das der Schaden, dass dieser gute Mensch solche Stellung einnahm, dass sie ihn getötet haben. Doch die Unterredung ging weiter. Strobel bemerkte leise, sie hören sich an, als ob sie ihn wirklich wichtig nehmen. Es stammelte, ich verehre ihn. Alles Gute, das ich weiß, alles Anständige, das ich erkannt habe, alles Reine, das ich kenne, habe ich von Jesus gelernt. Strobel war verblüfft und hörte ihm mit Betroffenheit zu. Er berichtet, dass die Stimme Templetons ins Stottern kam und er sagte, ich vermisse ihn. Und dann brach der alte Mann in Tränen aus, zitternd weinte er bitterlich. Schließlich bekam Templeton seine Gefühle wieder unter Kontrolle und wischte seine Tränen ab und sagte, genug damit, und winkte mit seiner Hand, als ob er sagen wollte, keine weiteren Fragen diesbezüglich. Er starb nur wenige Monate später, am 7. Juni 2001. Der alte Mann, der stotterte und sagte mit Tränen, ich vermisse ihn. Dieser Mann brach mit Tränen aus, zitternd weinte er bitterlich. Seht ihr, lieben Freunde, das war seine Stunde, sich zu bereiten, Gott zu begegnen. Das war seine Stunde, die war gekommen. Aber er hat von sich gewiesen. So wie der Felix in der Apostelgeschichte 24, vom 24. Vers, die folgenden Verse. Als Paulus von Enthaltsamkeit, Gerechtigkeit und Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt. Es tut mir leid, dass ich nie den Paulus gehört habe, als er redete über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und Gericht. Die Menschen waren gesegnet, um solche Männer zu hören. Die konnten noch von der Gerechtigkeit Gottes reden. Das, was recht ist in Gottes Augen. Enthaltsamkeit. Er war mit seiner Drusilla da. Ob er mit ihr verheiratet war, weiß ich nicht. Aber Paulus, der redete über die Enthaltsamkeit. Der Herodes konnte sich auch nicht enthalten. Wenn der Mensch sich nicht enthalten kann und nichts von der Enthaltsamkeit hält, ist nur das Gericht, das auf ihn wartet. Und Felix wurde mit Furcht erfüllt, als er die Predigt hörte. Dieser große Mann. Und dann sagt er zu Paulus, nun geh hin. Ich werde dich rufen lassen zur gelegenen Stunde. Das war auch die Stunde, Gott zu begegnen. Gott hatte ihm die Gelegenheit geschenkt. Und dann geht die Bibel weiter und sagen, so verflossen 2 Jahre mit seiner jüdischen Drusilla und bekamen nie die Zeit wieder, um den Paulus zu hören. Er sagt, ich werde dich rufen lassen zur gelegenen Zeit. Er hat es von sich geworfen. Felix, das war deine Stunde. Deine Himmelstunde, die geschlagen hatte, deinen Gott zu begegnen, dein Leben zu bereinigen. Und hat es nicht gebraucht und brennt sehr wahrscheinlich heute noch in der Hölle. Ich sage sehr oft, der Mensch, der braucht keine Botschaft zu hören. Natürlich kommt der Glauben aus der Predigt und aus dem Wort Gottes, die Predigt aus dem Wort Gottes. Aber die Hölle alleine sollte schon genug sein, dass du dich reinigst und heiligst von aller Ungerechtigkeit und Unenthaltsamkeit und dich bereitest auf das Gericht. Denkt ihr nur mal zu brennen in der Hölle. Welch Not, welch Qual. Gibt es etwas Schlimmeres als das? Und nicht nur für kurze Zeit, für alle Ewigkeit. Jetzt brennen sie wohl, wenn sie sich nicht bekehrt haben, wenn er nicht gelegentlich Zeit bekommen hat mit seiner Drusilla, ob sie ihn beigestanden hat und gesagt, du, lass uns Liebe trennen. Aber vielleicht stärkte sie ihm in dem Teuflischen. Und denk mal, wenn sie von der Zeit brennen, das ist erst 2000 Jahre, noch nicht mal 20. Tausend. Noch nicht ein Jahrtausend. Oder Millionen, Billionen, Trillionen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Keine Hoffnung. Jede unter uns, wer es doch nicht ernst meint mit Gott, sollte sich heute Abend entschließen. Dies ist deine Stunde. Um dein Leben zu bereinigen. Der Mann, der wies es von sich, als Strobel ihn sagte, wie es mit ihm steht. Er brach in Tränen aus und weinte bitterlich. Bis er sagte, Templeton, keine weiteren Fragen diesbezüglich. Und sieben Monate später ging er ins Grab. Und sehr wahrscheinlich, wenn er sich nicht bekehrt hat, brennt er jetzt in den Qualen und schreit uns zu, seid nicht so blöd, wie ich war. Deine Lieben, die nicht im Himmel sind, die brennen in der Hölle und die beten für dich. So wie der reiche Mann in der Hölle für seine fünf Brüder gebetet hat. Herr, sende doch den Lazarus, dass aus der Hölle geht, zu meinen Brüdern, erwecke ihn von den Toten, dass er ihnen die Wahrheit sagt, dass sie nicht auch hierher kommen, wo ich bin, nachdem nur sein Finger im Wasser, seine Lippen zu trocknen, nicht erlaubt war. Und bis heute sind sie trocken. Bis heute brennen sie. Er sagte, Vater Abraham, sende doch den Lazarus, dass er von den Toten erweckt wird. Und dann werden sie glauben. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten. Er sagt, nein, die werden nicht glauben, wenn Mose und die Propheten es ihnen sagen, wenn die Verkündiger des Evangeliums kommen. Wenn aber einer von den Toten auferweckt wird, dann werden sie glauben. Jesus sagte, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie nicht hören, wenn auch ein Tote von den Toten erweckt wird. Das stimmt, weil nach kurzer Zeit ist Jesus gestorben und nach drei Tagen auferstanden von den Toten. Und wie viele Ungläubige gibt es noch? Wie viele Menschen gibt es, vielleicht hier im Zelt, die es nicht ernst gemacht haben mit Gott? Ihr Leben noch nicht bereinigt, Gott nicht begegnet sind. Lieben Freunde, lasst uns nicht solchen Narren sein, wie der Felix war. Ich fragte einen Bruder hier, du, sind hier Eltern, die ihren Sohn vielleicht schon Felix nennen. Es ist auch erstaunlich, welche Namen es gibt. Er sagt, ich weiß von keinem, der Felix heißt. Aber im Griechischen Felix bedeutet der Glückliche. Welch einen schönen Namen hatte er. Der Glückliche. Du wirst aber nicht glücklich. Mit Unsittlichkeit. Du wirst nicht glücklich mit Unenthaltsamkeit. Du wirst nicht glücklich, wenn du nicht bereit bist für das Gericht, das kommen wird. Und wer weiß, wie bald. Braucht vielleicht nur ein Autounglück sein. Dann ist es schon zu spät. Tut mir nur leid. Oft sage ich, Gott, es hat gesegnete Menschen gegeben, die Jesus gehört haben, ihn gesehen, seine Worte gehört. Das habe ich immer gedacht als Kind. Welch ein Vorrecht hatten die Jünger, das wir nicht haben. und wir sollten haben es gleicherweise, vielleicht noch besser als sie. Sonst müssten wir alle nach Jerusalem, Jericho. Da wäre ja kein Platz für uns alle. Aber jetzt kann er in dir sein. Und er redet, wie kein anderer reden kann, durch den Heiligen Geist. Billy Graham redet mit hoher Achtung von diesem Mann. Billy Graham im Jahre 45 predigte mit diesen, predigten diese drei jungen Männer mit außergewöhnlichen Begabungen und mit dem Ziel, tausende Seelen in die Gemeinde Gottes zu bringen. Doch innerhalb von 10 Jahren war nur noch eine von ihnen auf den richtigen Weg. Innerhalb 10 Jahren war nur noch eine auf den richtigen Weg. Und das war Billy Graham. Und beinahe ist er auch verloren gegangen. Denn dieser Templeton war sein enger, vielleicht engster Freund. Dass Billy Graham fast auf den Irrweg geraten ist, ist der Grund dieser. Durch lange Diskussionen mit Templeton im Jahre 1948 fingen an, Zweifel in sein Herz zu kommen bezüglich der Autorität der Heiligen Schrift. Es ist gefährlich, einen Freund oder einen Nicht-Freund zu haben und mit ihm zu diskutieren über das Evangelium. Wenn du nicht bereit bist, im wahren Sinne des Wortes, wirst du ihn nicht gewinnen, er wird dich gewinnen. Lange Diskussionen hatte Templeton im Jahre 48 mit Billy Graham wegen der Autorität des Wortes Gottes. Dies verursachte, dass Billy Graham mit tiefgründigen Fragen rang, dass die tiefste Wurzel seines Glaubens zu erschüttern drohte. Nämlich die Frage, ist die Bibel absolutes Wort Gottes und absolute Wahrheit? Doch dann nahm er die Entscheidung durch die Gnade Gottes. Und eines Tages kniete er bei einem gewissen Felsen nieder, wie ich schon vor dem erwähnt habe, und betete, Herr, ich nehme die Bibel bedingungslos als dein unfehlbares Wort. Ich nehme die Bibel als dein unfehlbares Wort an. Nachdem er die Bibel als Gottes unfehlbares Wort Gottes akzeptiert hatte, spürte er neue Kraft in seine Wortverkündigung. In späteren Jahren gebrauchte er den Ausdruck, die Bibel sagt, viel in seinen Predigten. Fast wäre es dem Teufel gelungen, den dritten Mann, Billy Graham, auch in die Irre zu führen. Wird es den Teufel gelingen bei dir? Wie lange steckst du schon in der Sünde? Wie lange willst du noch da beharren? Wie lange wirst du dein Verhältnis mit der Hure brechen und den Hurenhäusern und mit den Homosexuellen? Kannst du in Südafrika kommen, ins Gefängnis? Da wirst du schon die erste Nacht durch die Hölle gehen. Mit all den Homosexuellen dort. Es ist erstaunlich, wie viele Homosexuelle es gibt. Aber das ist nur der Grund, nicht weil du so geboren bist, sondern weil du nicht für Gott lebst und Gott dankst und anbetest als den lebendigen Gott. Darum wirst du ein Homosexueller. Nun hängt es davon ab, wie wir Gottes Wort betrachten und annehmen und danach leben. Wie wir unser Leben zubringen und wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und wenn ich heute Abend das letzte Mal zu dir reden sollte, sage nicht am jüngsten Gericht, ich hab's dir nicht gesagt und dir es nicht gut klar gemacht. Und wenn es dir nicht klar geworden ist, hier sind Mitarbeiter, gehe zu denen und bringe dein Leben in Ordnung. Bereite dich, Gott zu begegnen, den lebendigen Gott zu begegnen und dann festzustehen. Nicht, dass du deine Sünden bekennst und gleich wie ein Schwein oder Hund zurückgehst zu deinen Sünden, sondern fest gegründet, verankert sein, zuverlässig werden, bereit, dein Leben mit Gott zu bereinigen und dann mit ihm zu leben, Tag ein, Tag aus. Ich denke so oft an unseren Vater, leiblichen Vater. Sein Vater ist mit 3 Jahren gestorben, der ausgewandert war nach Südafrika. Und mit 3 Jahren verlor er seinen Vater. Und dann, als er uns bekam und wir aufwuchsen, gingen wir mit unseren Problemen und Fragen zu unserem Vater und sagten: Papa, was sagst du hierüber? Was macht man jetzt? Und dann sagte, war es wie ein Dolch, der durch sein Herz ging. Das Vorrecht hatte ich nie. Ich konnte nie zu meinem Vater gehen. Ich hatte keinen Vater. Ihr Kinder, die ihr Eltern habt, schätzt eure Eltern. Geht zu den weisen Kindern, dessen Tränen unaufhörlich fließen. Wir haben keinen Vater, wir haben keine Mutter. Wie solltet ihr das nicht schätzen? Und Gott dafür danken. Aber wenn ihr sie verloren habt und sie im Grab sind, dann werdet ihr wach, aber leider zu spät. Und das hat ihn Jahrzehnte geplagt. Herr, das Vorrecht hatte ich nicht. Ich hatte keinen Vater. Und ihr Väter, seid ihr rechte Väter? Wann habt ihr zuletzt mit euren Kindern gekniet und gebetet und den Herrn Jesus angebetet? Wenn du das nicht tust, bist du es nicht wert, die Kinder zu haben und dass sie dich Vater nennen. deine Kinder sollten zu irgendeiner Stunde des Tages an dich schreiben und sagen, Papa, wir haben keinen anderen Papa in der Welt, der so ist wie du. Das sind keine Menschen, keine anderen Kinder, die einen Vater haben, wie du bist. Ist das, wie deine Kinder dich in Ehren halten und sie dich schätzen, dass sie sagen, Papa, du bist der Beste. Dass sie Gott danken für solch einen Vater. Unser Vater, der hat nie das Vorrecht gehabt. 3 Jahre war er, vor dem er Papa sagen konnte. Aber nachdem hat er mehr geredet als manche anderen. Nicht, dass es stumm war. Aber er sagt, ich hatte das Vorrecht nicht, um einen Vater zu haben. Ich hatte nur eine Mutter. Und als er zum Glauben kam, plötzlich wurde es ihm groß. Was, ich dummer Mann? Ich sage, ich habe keinen Vater und ich habe einen Vater im Himmel. Und dann staunten wir über seine Kindlichkeit, wenn er von seinem Vater im Himmel sprach. Dann staunten wir darüber, dass der alte Mann so ein Verhältnis haben konnte mit seinem himmlischen Vater. Er sagt, von dem Zeitpunkt an hat es ihm nicht einmal gereucht, dass er keinen Vater hatte, denn er hat erkannt, dass er einen himmlischen Vater hatte, der viel besser war. Und kurz vor seinem Tod stimmte etwas in dem Badezimmer, da im Raum etwas nicht an der Röhre, wo das Wasser herauslief und es leckte dort, tropfelte. Dann hat er in meinem Alter sich niedergekniet, sich auf den Boden gelegt und dann 2 Stunden lang versucht, um das zurechtzubringen. Und es gelang ihm nicht. 2 Stunden lang. Und da plötzlich gingen ihm die Augen auf. Ich, dummer Mann, 2 Stunden bin ich schon hierbei und es gelingt mir nicht. Ich habe ja einen Vater. Und dann ließ er das liegen und betete und sagt, himmlischer Vater, bitte hilf mir. Es gelingt mir, dieses nicht zurechtzubringen. Und dann nahm es und er sagt, keine 2 Minuten war es recht. Und er sagt, Kinder, wir haben einen Vater. Und wie ich schon erwähnte, der Herr Jesus sagt, alles, was ihr euren Vater bitten werdet, in meinem Namen, das wird er tun. Welch eine Verheißung. Die bringt uns den Himmel in diese Welt. Welch ein Leben, wenn du beten kannst, zum Vater kommen kannst in Jesu Namen und sagen, Vater, der Herr Jesus hat mir gesagt, alles, was ich in seinem Namen bete, das wirst du tun. Und dann tut er es. Welch glückliche Menschen sind wir Christen doch. Die glücklichsten, die es geben sollte in dieser Welt. Wie herrlich, Christ zu sein. Wie herrlich, ein lebendiges Verhältnis mit Gott zu haben. Wir sagten, bereite dich, deinen Gott zu begegnen. das bezieht sich nicht nur auf den Tod, sondern heute schon, dass wir mit Gott leben und wie Henoch mit ihm leben. Und wie wunderbar ist es, wenn man einen Vater hat oder Mutter, die das einem vorleben. Ist das nun Tatsache in deinem Leben? Du glaubst, dass das Wort Gottes tatsächlich Gottes Wort ist? Ist das Wahrheit in deinem Leben? Tag ein, Tag aus, kommt ein Problem, komm was will, betest du zum Vater in Jesu Namen und er tut es, er schenkt es dir. Die armen Engel, die haben solches Vorrecht nicht, was du und ich haben. Wie verwerflich werden wir, wenn wir dementsprechend nicht leben.